ARD.
Mal angenommen, es gibt keine Gewalt gegen Frauen.
Geht es dann Frauen und Männern besser? Und was bedeutet das für unser Zusammenleben?
Ihr netten Menschen, willkommen. Ich heiße Bianca Schwarz.
Und ich bin Birte Sönnigsen. Hallo. Wir beide sind Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio und spielen hier im Podcast alle zwei Wochen ein neues Zukunftsszenario durch. Heute beamen wir uns, wie ich finde, in eine schöne Zukunft, nämlich eine Welt, in der es keine Gewalt mehr gegen Frauen gibt. Die Gegenwart, die sieht aber leider ganz anders aus.
Und wir können nicht über diese Zukunft sprechen, ohne die Gegenwart anzuschauen. Und deswegen, es geht in dieser Folge um Gewalt. Damit fühlen sich vielleicht einige von euch nicht wohl, im schlimmsten Fall, weil ihr persönliche Erfahrungen gemacht habt. Bitte hört dann lieber eine andere Folge von Mal angenommen.
Und wenn ihr Hilfe braucht, dann könnt ihr die bekommen. Zum Beispiel beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Da bekommt ihr, wenn ihr das mögt, auch anonym Hilfe. Das geht am Telefon, das geht auch online.
Bis zum Ende von diesem Podcast werden 6 Frauen Gewalt erlebt haben. Wenn man sich die Zahlen mal anguckt, im Schnitt erlebt alle 4 Minuten eine Frau in Deutschland Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner, verbal oder körperlich. Und fast jeden zweiten Tag bringt ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin um.
Das sind, wie ich finde, krasse Zahlen. Und das sind Meldungen, wie wir sie heute in der Tagesschau hören. Aber wie wäre es denn, wenn die Tagesschau in der Zukunft vielleicht mal so klingt?
Die deutsche Wirtschaft ist im letzten Jahr deutlich gewachsen. Forschende führen es auch darauf zurück, dass es keine Gewalt mehr gegen Frauen gibt. Weil sich Frauen dadurch seltener krank melden müssen und mehr arbeiten können, konnten 18 Milliarden Euro mehr erwirtschaftet werden.
Das war jetzt vielleicht eine ziemlich überraschende Tagesschau-Meldung. Ich habe jedenfalls nicht als allererstes bei dem Thema an die Wirtschaft gedacht, sondern mir sind viele andere Dinge erstmal eingefallen.
Es ist ein überraschender Aspekt, kommt man nicht zuerst drauf, aber wir gucken später nochmal drauf, weil der ist richtig spannend.
Vielleicht habt ihr aber in den letzten Wochen auch von mindestens einem krassen Fall gehört. Vielleicht von der Olympiateilnehmerin aus Uganda, die von ihrem Partner mit Benzin übergossen wurde und angezündet wurde, die gestorben ist, ein Femizid.
Ein schlimmer Fall wird auch in Frankreich verhandelt. Da hat ein Mann seine eigene Frau über 10 Jahre immer wieder betäubt und dann von Fremden vergewaltigen lassen. Er hat zugeschaut, er hat Aufnahmen davon gemacht. Diese Frau hat das überlebt.
Und das ist ein Fall, der hat mich so richtig wütend gemacht und irgendwie auch sprachlos. Und ich bin tief beeindruckt von dieser Frau, weil sie hat gesagt, ich will, dass dieser Prozess öffentlich stattfindet. Alle sollen mitbekommen, was Frauen passieren kann.
Und mit welcher Stärke die sich jetzt auch gerade vor die Medien stellt und so weiter. Ne? Aber wir müssen nicht gucken bis nach Frankreich oder bis nach Uganda. In Frankfurt, in Berlin, in vielen anderen Städten sind in den letzten Wochen Frauen ermordet worden, weil sie Frauen sind. Krasse Fälle. Aber Gewalt gegen Frauen ist halt kein Einzelfall und es müssen ja auch nicht immer die krassesten Fälle sein, weil jede Frau kann dazu was sagen. Zum Beispiel Birte.
Wie jede Frau könnte ich wahrscheinlich auch mehrere Geschichten erzählen. Ich nehme vielleicht mal die, die am brenzligsten war. Ich war unterwegs mitten in der Nacht in einer Großstadt an einer vielbefahrenen Straße und dann habe ich schon von Weitem gesehen, da ist so ein aggressiver Typ, der hat rumgepöbelt. Ich bin näher gekommen, dann hat er mich angepöbelt. Dann habe ich ihn erstmal zurück, ja, nicht beschimpft, aber bin ihn angegangen und dann ist er richtig körperlich geworden, ist auf mich zugekommen, hat mich geschubst und versucht, in so einen Hauseingang reinzudrängen. Und ich habe mich gewehrt, ich bin richtig laut geworden, habe ihn zurückgeschubst und dann sagt er, ey, du bist cool, weil du dich wehrst, deswegen hast du Glück, du kannst gehen. Und dann ist so der Moment, wo du denkst, du bist cool, du kannst gehen, was zur Hölle ist denn hier alles schiefgelaufen? Der Moment, wo du denkst, zwei Herzen in meiner Brust, aber ich halte jetzt einfach mal die Klappe, obwohl ich eigentlich nicht will, bloß raus aus dieser Situation.
Ach, was für eine Argumentation, du bist cool, du kannst gehen, du wehrst dich.
Ich viel schiefgelaufen, ja.
Hey, also mir sind auch schon ein paar Sachen passiert. Ich hatte zum Beispiel über Monate einen Stalker, aber die brenzligste Situation, ich bin mal vor dem Haus angegriffen worden, in dem ich zu der Zeit gewohnt habe, und zwar von hinten, und zwar durch einen polizeilich schon lange gesuchten Krapscher. Der hat immer Frauen von hinten angegriffen, hat ihn an die Brüste gefasst, zwischen die Beine gefasst, und dann hat er die nach vorne weggeschubst und ist halt gerannt. Ja.
Der wurde nie gefasst.
Der wurde nie gefasst. Zu dem Zeitpunkt konnte den auch keine Frau beschreiben. Ich habe den auch getroffen, habe mich gewehrt, konnte den drehen, habe den gesehen, konnte den beschreiben, ruf noch in dieser Situation Person, die Polizei, und die reagiert ein Dreivierteljahr später.
Also sonst gar nicht. Also zur Hilfe gekommen, Polizeiwagen rausgeschickt, nein.
Nichts. Und ich bin dem Typ noch eine Weile hinterher. Und das war für mich fast noch schlimmer, weil ich ein bisschen das Vertrauen in das System verloren habe.
Aber ich verstehe.
Ich muss auch sagen, so was richtig Schlimmes ist mir noch nicht passiert.
Also du erzählst, du hattest einen Stalker, dir ist diese Geschichte passiert und trotzdem sagst du, ach, so was richtig Krasses ist mir eigentlich nicht passiert. Finde ich eigentlich schon.
Ja, okay, ich muss gerade kurz drüber nachdenken, wenn du das so sagst, weil ich stelle mir jetzt gerade in diesem Moment vor, das hätte ein Mann zu mir gesagt, oh, ich wurde zu Hause verfolgt, da wurde ich so halb verprügelt und wirkt anders. Und ihr merkt es auch schon ein bisschen. Wir machen in dieser Folge so ein Männer-Frauen-Ding auf, sorry guys.
Aber wir wollen hier kein grundsätzliches Männer-Bashing betreiben.
Weil Männer sind ja natürlich auch von Gewalt betroffen, aber eben viel seltener und, das ist für mich entscheidend, nicht weil sie Männer sind. Ne? Frauen werden in der Regel attackiert, weil sie Frauen sind und in den allermeisten Fällen sind die Täter Männer und deswegen sprechen wir jetzt auch über so ein Männer-Frauen-Ding.
Also wir reden davon, dass Frauen verprügelt werden, sie werden bedroht, sie werden vergewaltigt. Es gibt psychische Gewalt, Stalking zum Beispiel. Es gibt Mord und Totschlag. Und wenn wir uns jetzt einmal in die polizeiliche Kriminalstatistik, wenn wir da einmal reinlesen, die Zahlen aus dem letzten Jahr, dann gibt es da mehr als eine 250.000 Fälle von Gewalt, von häuslicher Gewalt, von partnerschaftlicher Gewalt, alleine im letzten Jahr. Und das sind auch nur die Fälle, die wirklich auch polizeilich angezeigt wurden. Also du hast die Polizei direkt gerufen, das machen aber direkt nicht alle. Die Dunkelziffer, die ist sehr viel höher. Da gibt es Schätzungen, dass die ungefähr 5-mal so hoch sein muss.
Ja, und in den letzten 5 Jahren ist die Zahl von häuslicher Gewalt auch nochmal um fast 20% gestiegen. Liegt natürlich auch ein bisschen an einem geänderten Anzeigenverhalten. Also Frauen werden mutiger, zeigen öfter an.
Wir haben uns erstmal gefragt, woher kommt denn eigentlich diese Gewalt gegen Frauen auch?
Da gibt es keine richtig klare Antwort drauf. Ne? Also das ist der Grund und dann kommt Gewalt. Aber es gibt so 5 Risikofaktoren. Einmal eher schlechte Bildung, eher schlechte finanzielle Verhältnisse. Und dann kommen noch Risikofaktoren dazu, die haben schon mit Gewalt zu tun. Ganz wichtig ist da eine eigene Gewalterfahrung. Vielleicht schon als Kind, weil du als Kind geschlagen wirst. Oder als Kind vielleicht auch schon verbale Gewalt, ne? Immer so ein bisschen gedrückt wirst oder so.
Oder auch wenn du es mitbekommst, wenn, weiß ich nicht, dein Vater deine Mutter schlägt.
Das ist ein extra Risikofaktor. Ne? Also so ein Umfeld, dass Gewalt gut heißt oder indem man Gewalt erlebt. Das gehört dann auch nochmal dazu.
Wo Gewalt herkommt, darüber habe ich gesprochen mit Deborah Hellmann. Sie ist Professorin für Psychologie an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in NRW. Und sie hat mir auch nochmal erzählt, diese eine Ursache für Gewalt, die gibt's nicht.
Das sind häufig Konstellationen und solche Einzelaspekte wie zum Beispiel Milieu oder Schichtzugehörigkeit, Einkommen, Bildungsniveau, die kann man alleine nicht heranziehen und sagen, das passiert eben nur unter diesen Bedingungen, das ist es nicht, sondern das sind in der Regel mehrere Faktoren, die zusammenkommen.
So, jetzt haben wir uns angeguckt, so ein bisschen, wo Gewalt herkommen kann. Jetzt wechseln wir einmal die Perspektive und schauen auf die, die von Gewalt betroffen sind.
Statistiken zeigen, das sind eben vor allem Frauen. Und weißt du, was ich jetzt so gar nicht verstehen kann, warum die Täter so häufig aus dem privaten Umfeld kommen, wirklich aus der allerengsten Familie, aus dem Freundeskreis oder dann halt auch aus dem weiteren Bekanntenkreis. Also die Täter sind in der Regel Menschen, denen Frauen vertrauen. Es sind halt nicht die Fremden. Ne?
Man fragt sich wirklich, warum. Ich habe das auch Deborah Hellmann gefragt und ihre Antwort, die finde ich eigentlich ziemlich krass.
Das hat vielleicht häufig einfach auch etwas mit Verfügbarkeit zu tun. Wenn ich mich häufiger sehe und eine Person bin, die Gewalt als Lösung irgendwie toleriert oder gelernt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach erhöht, dass das eben dann die Person abbekommt, mit der ich mehr Zeit verbringe.
Wen schlage ich? Die Person, die halt gerade da ist, obwohl das vielleicht jemand ist, der mir total nahe steht.
Und das heißt für mich gerade, ich habe mit den völlig falschen Situationen Angst. Ne? Typischerweise Angst habe ich eher so nachts allein im Park. Ich lebe in Berlin, ich laufe trotzdem nachts allein durch den Park, gehört zu den Entscheidungen, die ich trotzdem treffe. Aber Angst haben sollte ich ja vielleicht viel eher, wenn ich mit so einem entfernten Bekannten plötzlich allein zu Hause bin, weil rein statistisch mir da auf jeden Fall mehr passieren wird als nachts allein im Park.
Aber eigentlich solltest du gar keine Angst mehr haben, egal ob im Park oder ob du dich mit Freunden oder Bekannten triffst. Und das wollen wir ja in unserem Zukunftsszenario. Das ist die Frage, wie kommen wir dahin? Deborah Hellmann, die Psychologin, die würde vor allem darauf setzen, dass wir genauer hinschauen und auch konsequent gegen Gewalt vorgehen. Und Deborah Hellmann sagt auch, es ist super wichtig, dahin zu schauen, wo wir das eigentlich vielleicht eher nicht machen, in der Familie oder im Freundeskreis.
Insofern glaube ich, dass es eben wichtig ist, da grundsätzlich eine Präventionsarbeit zu leisten, die eben dann auch das Bewusstsein dafür fördert, dass es nicht reicht zu sagen, wir schicken jetzt alle Töchter in die Selbstverteidigungskurse, sondern dass wir eben den Jungen und den jungen Männern und Jugendlichen auch beibringen, dass sie sozusagen Abstand halten und dass Gewalt eben keine Lösung ist für Konflikte und dass man sozusagen die nicht einsetzen kann, um zu kriegen, was man gerne möchte.
Wenn ich mir kurz vorstelle, wir leben schon in dieser Welt, ja? Ich gehe nachts ohne Angst nach Hause. Ich gebe nicht noch Geld für ein Taxi aus, weil auf meinem Weg irgendwo eine Stelle ist, da laufe ich nachts vielleicht nicht so gerne durch.
Ja? Und man hat uns ja immer gesagt, dann nimm lieber im Zweifel ein Taxi.
Genau. Ja, und dann weißt du auch nicht, ob der Taxifahrer cool ist. Das Stimmt. ist ja das ist der nächste
Risikofaktor.
Genau. Oder so Klassiker. Im Club, in der Kneipe, immer den Daumen auf der Bierflasche. Muss ich nicht mehr.
Mal angenommen, es gibt keine Gewalt gegen Frauen. Das ist unser Szenario heute.
Ja, und da reden wir nicht nur über physische Gewalt, sondern auch über digitale. Und die steigt ja wirklich krass an. Ne? Cybermobbing in WhatsApp-Gruppen, Beleidigungen bei Insta, Verleumdung bei TikTok und Morddrohungen per Mail.
Oder Dickpics auf jedem Kanal.
Oh, Dickpics. Ich weiß nicht, ja, gefühlt habe ich in meinem Leben hunderte Dickpics bekommen. Oh, ja. Ich habe das erste nicht ernst genommen, ich habe das letzte nicht ernst genommen, weil ich mir immer denke, hallo, du möchtest mir also sagen, du bist ein Vollidiot. Vielen Dank. Löschen, blockieren.
Krasse Haltung, finde ich. Ich meine, mir ist das inzwischen auch egal. Aber wenn ich mich jetzt noch mal ein paar Jahre zurück beame, mein jüngeres Ich, mein Teenie-Ich, als ich so das erste Dickpic geschickt bekommen habe, das hat mich mega verunsichert, weil ich dachte, was zur Hölle willst du mir denn jetzt eigentlich damit sagen und was mache ich jetzt damit?
Aber die heutige Birte, wie geht die damit um? Also du hast schon so einen Prozess seitdem hingelegt.
Ja, heute ignoriere ich das einfach, blockiere die Leute, melde die Leute, das ist mir ziemlich egal. Aber das war ja auch so ein Prozess, das muss man, finde ich, auch lernen im Digitalen. Und mir hat es total geholfen, mit Freundinnen zum Beispiel drüber zu reden, weil die können auch alle eine Geschichte erzählen, weil digitale Gewalt einfach so alltäglich ist. Ich habe mit jemandem darüber gesprochen, die sich ganz genau damit auseinandersetzt. Das ist Annalena von Hodenberg. Die hat HateAid mitbegründet. Kennt ihr vielleicht? Das ist eine Organisation, die Menschen hilft, die von digitaler Gewalt betroffen sind.
Frauen sind nicht häufiger betroffen als Männer. Das sehen wir aus den ganzen Erhebungen, auch zum Beispiel bei uns in der Beratung. Aber Frauen sind anders betroffen. Die sind nämlich von anderen Gewaltformen betroffen. Häufig von Gewaltformen, die besonders erniedrigend, besonders diffamierend sind.
Besonders erniedrigend, da reden wir jetzt über sexualisierte Gewalt.
Zum Beispiel, ja.
Also so Phänomene wie Revenge-Porn, was ja in den letzten Jahren wirklich viel geworden ist. Also wo man bei einem beliebigen Porno seine Ex-Freundin zum Beispiel reinlädt, weil es technisch total einfach geworden ist, einfach ein Gesicht auszutauschen in einem Film.
Genau, da gibt es ja auch Apps für, die Face-Swap-Apps, also wo man genau diese Gesichter austauschen kann. Man lädt irgendeinen Film hoch, man lädt ein Foto hoch, seiner Ex-Freundin zum Beispiel oder auch von jemandem, den man gar nicht kennt. Und den Rest regelt die KI.
Wie oft ist wohl ein Mann betroffen von Revenge-Porn, frage ich mich gerade.
Kann ich dir sagen, 5% der Männer sind davon betroffen und 95% der Frauen.
Ach, krass. Okay.
Annalena von Hodenberg meint, das zu ändern, dass eigentlich gar keiner mehr betroffen ist von Revenge-Porn, wäre eigentlich gar nicht so schwer.
Wenn Sie in diese Face-Swap-Apps im Design eine Sperre einbauen, dass eben keine pornografischen Inhalte manipuliert werden dürfen, dann gibt es einfach das Problem nicht. Ne? Warum sollten Sie einen pornografischen Inhalt manipulieren? Das ist, warum? Das machen Sie doch eigentlich nur, um Menschen zu schaden, um vor allen Dingen Frauen zu schaden. Weil 95% der Menschen, die es trifft, sind Frauen. So, und da sage ich Ihnen auch, dass die Hälfte der Facebook-App-AnbieterInnen, die haben sich schon dazu verpflichtet und haben diese Sperre schon eingebaut. Und die andere Hälfte macht im Moment Werbung auf den Pornoplattformen, dass man doch mal seine Ex-Freundin oder seine Kollegin da mal hier rein photoshoppen soll.
Super Werbung. Mal schnell ein bisschen Leuten Gewalt antun. Annalena von Hodenberg sagt, damit wir jetzt in unser Szenario kommen, in unsere Zukunft, da sagt sie, brauchst ganz grob gesagt 3 Dinge. Zum ersten eine bessere Strafverfolgung.
Hätte mir sehr geholfen, ne? In diesem Fall, wo ich eben erzählt habe, ein Dreivierteljahr. Das hat mich fassungslos gemacht.
Genau, im Analogen würde es helfen, aber auch im Digitalen, sagt sie. Ne? Also da müsste natürlich die Polizei, die Staatsanwaltschaften, die Gerichte, die müssten Gewalt gegen Frauen auch im Netz konsequent ahnden, verfolgen und bestrafen. Punkt 1. Zweiter Punkt, sie sagt, Die Gesellschaft muss sich natürlich auch verändern, nicht nur digital, sondern insgesamt. Zum Beispiel brauchen wir andere Rollenbilder. Auf das Thema gucken wir später noch. Und drittens sagt sie, wir brauchen sichere Plattformen.
Das wäre für mich sozusagen das utopische Zukunftsszenario, dass bevor ein Produkt wie eine App, wie eine Social-Media-Plattform auf den Markt kommt, dass die auf Herz und Nieren geprüft werden. So wie wir es zum Beispiel mit Medikamenten machen, wenn wir klinische Studien vorher machen, wenn wir dann angeben in der Packungsbeilage, was die Risiken und Nebenwirkungen sind.
Tja, bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Plattformprüfer Ihres Vertrauens, den es dann vielleicht in Zukunft gibt. Aber es gibt ja dann nicht nur neue Apps, neue Plattformen, sondern wir haben ja auch schon eine Menge, die eine Menge Probleme machen. Und die müssten diesen Check im Zweifel auch durchlaufen, vielleicht ihre Algorithmen anpassen, ein besseres Community-Management betreiben. Und Annalena von Hodenberg sagt, wenn die sich dann nicht daran halten, dann müssen die im Zweifel auch in Deutschland vom Netz.
Also super, super konsequent. Würde ich total dahinter stehen. Gleichzeitig fallen mir aus heutiger Sicht 1 Million Dinge ein, warum das nicht funktionieren wird. Auch mal Grüße nach Brüssel an dieser Stelle. Aber wir sind ja in der Zukunft.
Wir sind in der Zukunft und da stellen wir uns jetzt die Frage, wie würde das Netz in der Zukunft dann aussehen?
Das ist demokratischer, weil wir mehr Repräsentanz haben. Alle diese Frauen, die jetzt Gewalt abbekommen, die deswegen ihr Verhalten ändern, die vielleicht dreimal überlegen, ob sie einen bestimmten Post zu einem bestimmten Thema schreiben. Diese Frauen haben nicht mehr diese Bedenken. Das wird natürlich auch die Repräsentanz von Frauen in dieser Gesellschaft auch außerhalb des Netzes beeinflussen. Und dass eine Gesellschaft, wo eben Männer und Frauen, also beide Geschlechter, viel mehr repräsentiert sind, sich beide trauen, an der öffentlichen Debatte teilzuhaben, in Ämter zu gehen, diese Gesellschaft mitzugestalten, das ist eine demokratischere Gesellschaft im wahrsten Sinne des Wortes.
So, jetzt erinnern wir uns bitte alle nochmal an die Tagesschau-Meldung vom Anfang. Ein Aspekt, den ich total überraschend fand, habe ich vorher überhaupt nicht nachgedacht. Aber die Frage, was kostet uns eigentlich Gewalt gegen Frauen?
Kann ich dir diesmal sagen, 2,5 Milliarden Euro pro Jahr und zwar sehr, sehr, sehr vorsichtig geschätzt.
Wow. Und wenn du jetzt unvorsichtig schätzt?
Rund 20 Milliarden Euro pro Jahr. Und da ist immer noch die Dunkelziffer nicht drin. Die lassen wir jetzt mal außer Acht. Aber wäre die drin, wären wir bei mindestens 30 Milliarden Euro jedes Jahr eher mehr.
Nochmal wow.
Yes. Und das kann ich dir so genau sagen, weil ich mit jemandem gesprochen habe, der das ausgerechnet hat. Boris von Hesen heißt der Mann. Der ist Wirtschaftswissenschaftler, Autor und Männerberater.
Interessante Kombination.
Absolut. Auch spannender Typ. Also lohnt sich, sich mit dem mal auseinanderzusetzen. Er rechnet sehr konservativ mit ganz belastbaren Daten von Ministerien, aus verschiedenen Studien und so weiter. Und wir gucken mal, wie er auf diese Zahl kommt.
109 Millionen Euro für Polizei, also Funkwagen-Einsätze, wenn die Polizei gerufen wird zu Gewalt in Partnerschaften, landet das irgendwann vor Gericht, Justizkosten, das sind dann 205 Millionen Euro. Und irgendwann gibt es natürlich auch Frauenhäuser und Beratungsstellen, die kosten 193 Millionen Euro. Und ja, verletzte Frauen müssen behandelt werden in Krankenhäusern, im Gesundheitswesen und das kostet weitere knapp 300 Millionen Euro.
Das, was er jetzt gerade aufgelistet hat, das sind nur die direkten Kosten von Gewalt gegen Frauen in Partnerschaften. Und wenn du das jetzt nochmal zusammenrechnest, kommst du auf 800 Millionen Euro pro Jahr. Und dann kommen dazu die indirekten Kosten.
Und hier drin sind zum Beispiel Krankmeldungen. Also es ist einfach so, dass Frauen, die Partnerschaftsgewalt erfahren, die auch natürlich traumatisiert sind, die psychische Beeinträchtigungen haben, körperliche Beeinträchtigungen haben, sich durchschnittlich häufiger krank melden. Dadurch entstehen 1,3 Milliarden Euro an Kosten jährlich. Es gibt sogenannte externe Hausarbeit, die von Krankenkassen übernommen wird, wenn bekannt ist, dass hier häusliche Gewalt im Spiel war. Das sind 46 Millionen Euro pro Jahr. Und es gibt Traumata bei Kindern. Das finde ich sehr wichtig, dass das mit einberechnet wurde, weil es legt nochmal offen, dass die Kinder enorm leiden unter Partnerschaftsgewalt, traumatisiert sind und Psychotherapien macht das erforderlich. Und hier entstehen weitere Kosten in Höhe von 563 Millionen Euro.
Das waren jetzt super viele Zahlen. Ich glaube, es ist trotzdem spannend, das mal so zu hören. Und wenn du das alles jetzt zusammenrechnest, da sind wir bei den 2,5 Milliarden Euro pro Jahr, die durch männliche Gewalt an Kosten entstehen.
Okay, aber da fehlt ja immer noch was zu deinen unvorsichtig geschätzten rund 20 Milliarden Euro.
Ja, und um da hinzukommen, müssen wir nochmal die Perspektive wechseln. Ne? Also nicht mehr auf Kosten gucken, die Männer verursachen, sondern auf die Frauen. Frauen können wegen Partnerschaftsgewalt ihre vollen Potenziale nicht ausnutzen. Ja? Also die machen vielleicht keine große Karriere, weil sie dauernd zu Hause blockiert sind oder sie brauchen ewig für die Uni oder was auch immer. Wir haben Boris von Hesen gebeten, das auch mal auszurechnen. Was entgeht Deutschland, weil Frauen ihre Potenziale nicht abrufen können? Da ist die Datenlage schwieriger, aber er ist gestoßen auf eine Arbeit von Professorin Silvia Sarko von der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg und ihrem Team.
Das wirkt sich natürlich aus, wenn meine Lebensqualität eingeschränkt wird, kann ich mein Potenzial nicht voll entfalten, kann auf der Arbeit nicht meine Leistung bringen und das hat irgendwann auch einen Einfluss auf den Wirtschaftsstandort. Und die haben da eine Summe ermittelt von 18 Milliarden Euro in einem sehr komplexen Verfahren, das wir jetzt hier sicherlich nicht besprechen können. Aber es gibt zumindest eine Annäherung, wie weitreichend Gewalt in Partnerschaften letztendlich auch auf den Wirtschaftsstandort wirkt. Also 18 Milliarden Euro ist schon eine sehr beeindruckende Summe. Jedes Jahr.
2,5 Milliarden Euro Kosten durch männliche Gewalt plus 18 Milliarden Euro durch verloren gegangenes weibliches Potenzial pro Jahr. Ne? Und dann sind wir eben bei diesen rund 20 Milliarden Euro.
Da hätte ich schon ein paar Ideen, was man mit den 20 Milliarden machen könnte. Man könnte es in Schulen stecken, man könnte es in die Bahn stecken. Die braucht ja vielleicht auch noch die ein oder andere Milliarde, damit die Züge wieder pünktlicher fahren.
Ja, und Boris von Hesen sagt halt auch klar, ne, für den Wirtschaftsstandort Deutschland hat das natürlich nur Vorteile.
Also ich glaube, wir würden dann natürlich im Vergleich zu heute enorm viel Geld sparen, weil Gewalt in allen Formen enorme ökonomische Folgen hat, nicht nur die Partnerschaftsgewalt. Ich glaube, das würde dann dazu führen, dass die Lebenswelt von Frauen auch viel stärker in Führungspositionen, in Politik, in Wirtschaft, in Verwaltung einfließen würde. Wir hätten gerechte Strukturen. Dadurch hätten Frauen mehr Möglichkeiten, sich sowohl in Familie als auch im Job karrieristisch zu entwickeln. Und Männer hätten die Möglichkeit, eine stärkere Rolle auch in der Familie zu übernehmen. Also alle würden gewinnen.
Wir haben ja gesagt, dass wir in dieser Folge kein Männerbashing betreiben wollen. Deswegen müssen wir auch in unserem Zukunftsszenario uns angucken, wie geht's denn eigentlich den Männern in der Zukunft? Sind dann nur Frauen glücklicher oder auch die Männer?
Ja, weil ein Punkt ist ja, Männer sind daran gewöhnt, Macht zu haben, auch Macht über Frauen.
Und die würden sie dann in Zukunft ja verlieren. Und es ist ja auch so, ein bisschen was von ihrer Macht haben sie auch schon verloren, aber der Prozess ist unglaublich langsam. Mhm. Ich finde, wenn man sich nochmal vor Augen führt, dass Vergewaltigung in der Ehe bis in die 90er Jahre nicht strafbar war, ich finde, dann zeigt das ziemlich deutlich, wie langsam es vorangeht.
Ich finde, diese Videos von dieser Zeit zu sehen, von diesen Abstimmungen und zu wissen, da habe ich auch schon gelebt, das ist immer relativ krass. Und genau darüber, über diesen Machtverlust, habe ich mit Nicole Bögelein gesprochen. Sie ist Soziologin, arbeitet an der Uni Köln im Bereich Kriminologie und sie sagt, Gewalt kann ja auch eine Reaktion sein auf genau das, auf Kontrollverlust, auf Machtverlust.
Das ist erstmal gar nicht so leicht, für niemanden wahrscheinlich, wenn man erstmal eine Macht verliert, weil man ja erstmal auch mit einer Rolle nochmal neu klarkommen muss. Man muss Dinge neu definieren, man muss Dinge plötzlich aushandeln, die vorher zu bestimmen waren. Aber durch diesen auch Wandel, diese stärkere Gleichberechtigung, kommt es eben schon auch dazu, dass Männer ihre Männlichkeit nicht mehr so fraglos annehmen können, wie es vielleicht in den 50er Jahren so war, sondern dass es eben auch viel stärker dargestellt werden muss. Wie bin ich denn ein Mann? Wie kann das Ganze denn auch nach außen gelebt werden? Und Gewalt ist dann auch eine Art, mit so etwas umzugehen, mit so einer Angst vor so einem Statusverlust, mit Angst vor einem Kontrollverlust und eben so einer Idee, damit kann ich immer demonstrieren, dass ich männlich bin, damit kann ich meine Männlichkeit schlagfertig unter Beweis stellen.
Okay, auf diesem Weg in die gewaltfreie Zukunft werden Männer ja noch mehr Macht verlieren. Und was heißt das denn jetzt für unser Zukunftsszenario? Du hast es gerade schon gesagt, wären dann nur Frauen glücklicher oder Männer auch, obwohl sie all diese Macht verlieren?
Wenn wir jetzt in einer Welt wären, in der das nicht mehr nötig ist, erscheint mir diese Welt erstmal sehr viel wohlwollender und lebenswerter für alle Geschlechter. Wären insofern Männer da schon mal glücklicher, weil sie andere Formen in ihrem Repertoire hätten, wie sie mit Problemen, Konflikten umgehen könnten. Denn es gibt ja so gerade aus der Gewaltprävention das eine Stichwort, das es immer heißt, Gewalt übt derjenige aus, dem die Argumente ausgehen, der keine anderen Möglichkeiten mehr hat. Und dann eben auch für uns gesellschaftlich den Möglichkeitenkoffer anzureichern, ist, glaube ich, schon ein Weg in eine sehr viel glücklichere, zufriedenere und eben auch friedlichere Zukunft.
Also wir alle lernen, dass wir Konflikte gewaltfrei lösen, ruhig lösen. Nicht nur die Männer, davon profitieren aber alle. Nicole Bögeland sagt aber auch, wir Frauen haben auch eine Aufgabe, weil...
Interessant.
Wir brauchen ja auch eine Änderung in unserer Rolle. Wir müssen lernen, für uns einzustehen, zum Beispiel uns den öffentlichen Raum zurückzuerobern, selbstbewusst.
Da fällt mir gerade eine Umfrage ein, die gab es vor Jahren mal. Da war die Frage, was würden Frauen machen, wenn es 24 Stunden keine Männer gäbe?
Und?
Top Antwort, abends auch im Dunkeln alleine unterwegs sein.
Das ist halt genau das Ding. Stell dir mal vor, du hättest keine Angst auf der großen, breiten Straße, wo du warst und ich nicht, ne, von meinem Verfolgungsszenario. Wenn ich nachts durch den Park gehe, dann nicht mehr mit Vorkehrungen. Ich habe keine Kopfhörer an,
oh ja.
Schlüssel nicht in der Hand, ja. Telefon nicht in Griffweite. Ja. Ja, also ich würde auch keine Wegbegleitung losschicken, was ich manchmal mache, wenn ich merke, okay, das ist jetzt wirklich unangenehm. Wie cool wäre das? Wir hätten das alles nicht mehr nötig.
Das stelle ich mir gerade total schön vor, wenn man sich so vorstellt, da gibt es dann so große Gruppen, die sich irgendwie in einer lauen Sommernacht mit Picknickdecken in den Park setzen und sagen, das ist jetzt hier unser Raum, wir sind hier alle da, ihr könnt hier alle rumlaufen, es passiert nichts. Finde ich eine sehr schöne Vision. Also würde ich mich sofort anschließen.
Richtig gut.
Ich bin auch dabei. Picknick im Park. Lass es uns tun. Wie cool wäre das?
Wir packen sofort. Wir machen das heute Nacht wirklich los.
Da sind wir schon in der Zukunft. Oh Mann, es gibt auch heute wieder eine ganze Menge Sachen, über die wir nicht geredet haben. Zum Beispiel, warum wir Kinder besser vor Gewalt schützen müssen, um das alles zu durchbrechen in Zukunft. Wie kleine Jungs als Babys auch schon anders behandelt werden als Mädchen zum Beispiel und wie sich das später auf ihr Leben auswirkt, weil die Babys von heute sind die Männer von übermorgen oder überübermorgen.
Ja, und worüber wir auch nicht gesprochen haben, das ist gerade in Teilen wieder richtig gesellschaftsfähig wird, so ein traditionell mächtiger Mann zu sein, der die Frau eher unterdrückt, auf jeden Fall zurück an den Herd schickt. Ganz viele rechte bis rechtsextreme Parteien und Organisationen propagieren das stark in Social Media im Moment.
Jetzt hier meine klassische Rolle wieder. Ich notiere, wir müssen dringend schon mal ein Follow-up planen.
Sehr gut.
Aber lass uns erstmal zusammenfassen, was wir aus der heutigen Folge mitnehmen. Im schlechtesten Fall gibt es nicht weniger, sondern sogar mehr Gewalt gegenüber Frauen. Sie beteiligen sich weniger online an Diskussionen und übernehmen auch im echten Leben weniger öffentliche Ämter. Und das schwächt die Demokratie. Von Gewalt betroffene Frauen müssen sich häufiger krank melden oder nehmen erst gar keinen Job an. Darunter leidet die Wirtschaft. Und weil Gewalt negative Folgen für Frauen und Männer hat, geht es allen schlechter.
Es kann aber natürlich auch ganz anders kommen. Im besten Fall gibt es erheblich weniger Gewalt gegen Frauen. Kinder wachsen ohne Gewalterfahrung und gleichberechtigt auf. Dadurch gehen sie sorgsamer miteinander um. Und weil Frauen nicht mehr angegriffen werden, trauen sie sich, an Diskussionen teilzunehmen, im echten Leben und im Netz. Und das stärkt die Demokratie. Frauen haben keine Angst mehr, wenn sie sich von einem Partner trennen. Und sie wechseln auch nicht mehr die Straßenseite, wenn ihnen nachts ein Typ entgegenkommt. Alle Menschen in Deutschland leben sicherer. Allen Menschen in Deutschland geht's besser.
Also ehrlich gesagt kann ich wirklich nichts Schlechtes finden diesmal an unserem Zukunftsszenario.
Nee.
Aber wie immer wissen wir natürlich nicht, wie die Zukunft wirklich wird.
Aber wenn ihr dieses Thema gerne noch weiter vertiefen wollt, dann empfehlen wir euch die Kollegen vom Tagesschau-Podcast 11KM. Sie erzählen die Geschichte von Miriam. Das ist eine Frau, die häusliche Gewalt erlebt hat und die, wie viele andere Frauen, keine große Hilfe bekommen hat von der Polizei, von der Justiz. Vom Partner geschlagen, vom Staat ignoriert, heißt diese Folge von 11KM, findet ihr in der ARD-Audiothek.
Und wir freuen uns wie immer über Feedback, gerne per Mail an malangenommen@tagesschau.de.
Das war's von uns, macht's gut.
Tschüss.